Weil, wenn das mit der Kunst nichts wird, dann sollte ich gleich einen Plan B so in petto haben. Und meine Mutter hat mir nur angeschaut und hat gesagt, na, vergiss das sofort, weil wenn du jetzt nicht hundertprozentig an diesen Plan A glaubst, sondern jetzt schon einen Plan B überlegst, dann wird das sowieso nichts.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heute bei mir zu Gast ist Lena Göbel, Malerin und Holzschneiderin. Und sie ist heute hier, weil wir über ihre Ausstellung sprechen, die bei uns in der Akademiestraße 1 demnächst, also sehr demnächst, quasi morgen, eröffnet. Sie läuft dann vom 3. Oktober bis zum 8. November 2024 und zeigt neue Arbeiten. Die Ausstellung heißt, trägt den Titel Bestia Silvestris. Diesen Titel werden wir auch im Gespräch ein bisschen erläutern. Und wir werden aber in diesem Gespräch jetzt nicht nur über die Ausstellung sprechen, sondern auch über ihren Weg in die Kunst. Der war natürlich familiär geprägt oder zumindest einmal vorgezeichnet. Und wie sie es aber geschafft hat, da Nischen für sich zu entdecken, ob es vielleicht schon frühe Anzeichen dieser künstlerischen Neigung gab und alles Mögliche. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß bei dem Gespräch mit Lena Göbel.
Ja, ich glaube, wir haben angefangen im September 2023. Mhm. Also es ist eigentlich jetzt ein ganzes Jahr schon. Mhm.
Deine Bilder oder die Bilder, die wir zeigen in der Ausstellung, ich meine, wie wir vor einem Jahr begonnen haben, darüber zu reden, kann ich mich erinnern, dass du gesagt hast, ja, du hast jetzt noch das Projekt und dann ist noch das Projekt und ich soll mir jetzt einmal keine Sorgen machen. Du wirst dich dann, wenn es soweit ist, mit den Bildern für die Ausstellung befassen und das wird schon gut gehen. Und jetzt ist es also relativ, also wir sitzen jetzt hier Anfang September, wir haben noch einen Monat, bevor es losgeht. Wenn der Podcast rauskommt, quasi ist die Eröffnung knapp bevor, ist jetzt... Wie ist der aktuelle Stand?
Ja, also wie gesagt, also ich habe zwischendurch noch einige Projekte gehabt, also die ja thematisch anders waren und habe aber parallel eh immer schon an dieser, also an eurer Ausstellung auch schon gearbeitet. Und ja, also ich würde sagen, ich habe ja damals gesagt, macht ihr keine Sorgen oder macht ihr euch keine Sorgen und ich würde jetzt sagen, es hat sich bewahrheitet. Ja. Also ich weiß nicht, ob du meiner Meinung bist, aber ich glaube, es passt schon.
Ja, also... Das ist für mich total, total wichtig und für mich total überzeugend, die Art und Weise, wie du von Anfang an mir gesagt hast, auch das ist nicht das erste Mal, dass du für eine Ausstellung arbeitest. Du hast diesbezüglich Erfahrung und du strahlst auch so eine Selbstsicherheit und eine Überzeugung aus. Die ist ansteckend und deswegen bin ich jetzt auch total entspannt und das ist ja auch gut so. Wir werden sicher noch über die Ausstellung sprechen, aber ich glaube, es ist doch ganz spannend, so ein bisschen auch so über deinen Weg in die Kunst zu sprechen. Wir sind ungefähr, na gut, du bist doch ein paar Jahre jünger als ich.
Ja, wir sind eigentlich die gleiche Generation, sagen wir mal so.
Schon. Also ich hab so das Gefühl, also wir können du sagen.
Ja, ich glaube auch. Also ich wüsste nicht, wer da jetzt wem das du anbieten müsste eigentlich in der Situation. Laut Knicke.
Ja, nein, es ist de facto so. Über den Punkt sind wir zum Glück schon hinaus. Malerin, geboren in Oberösterreich, und aber jetzt du arbeitest in Wien und in Frankenburg. Wo fühlst du dich zu Hause?
Ja, es ist schwierig zu sagen, also zu Hause. Also natürlich fühle ich mich in Frankenburg zu Hause, das ist mein Elternhaus, da bin ich aufgewachsen, dann bin ich ja... auf die Akademie nach Wien gekommen, zum Gunter Damisch, war dann 5 Jahre in Wien, dann 5 Jahre in Berlin und bin jetzt schon wieder seit über 10 Jahren aus Berlin zurück und war die erste Zeit hauptsächlich in Oberösterreich und jetzt pendle ich halt sehr viel zwischen Wien und Oberösterreich. Mhm. Und ich muss sagen, also natürlich ist das Zuhause, ist Frankenburg, weil dieses Haus, du warst selbst dort, das ist halt schon irgendwie sehr prägend und wenn man da aufwächst. Und von dem her, aber ich muss sagen, also wenn es darum geht, wo ich besser arbeiten kann, weil die Frage kriege ich öfters gestellt, es ist zum Beispiel auch total unterschiedlich. Mhm. Also ich kann manchmal in Wien unter Anführungszeichen besser arbeiten, manchmal in Frankenburg. Also Das hängt gar nicht unbedingt von der Umgebung ab, sondern eher also von mir selber, also von der Tagesverfassung, sage ich jetzt einmal.
Also gewisse Dinge fallen dir in Frankenburg im Atelier leichter und manchmal ist es, also gibt es dann auch so, hast du auch gewisse Arbeitsabläufe, die, wo du vielleicht eher da konzipierst und dort ausführst, oder?
Ja, es ist so, dass ich halt in Frankenburg habe ich halt noch, also ich habe in Wien auch viel Platz, aber ich habe in Frankenburg habe ich halt wirklich sehr, sehr viel Platz. Und durch diese Halle, die Teil der Schlosserei von meinem Großvater war, die ich ja nutzen kann. Und ich habe deshalb, weil ich ja Holzschnitt mache und großformatige Druckstöcke anfertige, und da habe ich in Oberösterreich habe ich halt so viel Platz, dass ich hauptsächlich das Holz dort habe und lagern kann. Also es passiert dann schon so, dass ich in Frankenburg mehr schnitze und dann die Drucke nach Wien mitnehme und dann in Wien dann an diesen Drucken weiterarbeite. Also es ist schon immer so eine Symbiose aus beiden Orten. Mhm. Also was in Frankenburg entsteht, wird dann auch teilweise in Wien weitergeführt.
Ja. In Wien hast du dein Atelier im 7. Bezirk, hat ja auch so einen industriellen Charakter. Könntest du dir vorstellen, so in einem klassischen, so in einer klassischen Wohnung, also so in einem kleinen Wohnraum, Atelier, Zimmersituation zu arbeiten, oder brauchst du dieses Metall, diesen Werkstattcharakter?
Ja, natürlich, also der Werkstattcharakter, also taugt mir persönlich natürlich schon extrem. Also ich bin ja so aufgewachsen da war ja die Schlosserei von meinem Großvater und dieses ganze, also neben dem Gasthaus meiner Großmutter, also es hat immer schon, also ich kenne halt durch die Schlosserei, kenne ich halt irgendwie so dieses, diesen Werkstattcharakter von klein auf, und das hat mir eigentlich immer taugt. Ich habe aber auch schon wie zum Beispiel letztes Jahr war ich 3 Wochen bei so einem Künstlersymposium in Bad Gastein. Und da haben wir eine Residency gehabt, also 6 Künstler, glaube ich, insgesamt. Und da waren wir in diesem ehemaligen Kraftwerk. Und natürlich ist das jetzt in dem Sinn keine Wohnung, aber das war halt mehr oder weniger dieses entkernte Kraftwerk. Aber es hat schon so ein bisschen so einen Wohnungscharakter gehabt. Ich habe da in 2 Räumen gearbeitet, die so groß waren die nicht vergleichsweise mit einer Werkstatt. Aber ich muss sagen, da habe ich mich genauso wohl gefühlt. Also es ist bei mir irgendwie... Also ich habe schon wirklich an unterschiedlichen Orten durch Symposien eben gearbeitet. Auch jetzt zum Beispiel im Februar da in der Uckermark in Gut Kerkow, wo ich Ausstellung gehabt habe. Da habe ich in einem ehemaligen Kornspeicher gearbeitet. Und teilweise muss ich sogar sagen, was für mich eigentlich sehr positiv ist, also das ist jetzt nicht, ob es jetzt eine Wohnung ist oder eine Werkstatt, aber ich merke bei diesen Symposien, kann ich oft, auch wenn es nur so auf 2-3 Wochen eine reduzierte Zeit ist, oder gerade deshalb kann ich da eigentlich sehr effektiv arbeiten, weil ich weiß, der Zeitraum ist begrenzt und dieser Ort, an dem ich beginne zu arbeiten, ist völlig leer. Mhm. Und meine Ateliers, du kennst sie beide, sind doch ziemlich...
Nicht leer.
Ja, also sagen wir einfach so, sie sind nicht leer. Also ja. Ich glaube, das kann man diplomatisch so sagen. Nein, und ich glaube, das ist irgendwie ganz cool, wenn man mal an einem Ort arbeitet, ob es jetzt eine Wohnung ist oder eben ein ehemaliger Kornspeicher oder was auch immer, dass man da irgendwie so, man nimmt Material mit und dann fängt man so von null an und es lenkt einen nichts ab, was man vor 10 Jahren gemacht hat oder irgendeine andere Sauwirtschaft oder so. Und von dem her, also ist das, ich bin da sehr flexibel eigentlich, wo ich arbeite.
Das ist aber interessant, weil, also ich stell mir das nicht leicht vor und ich höre das auch immer wieder, wenn Leute dann, ich weiß nicht, Residencies angehen und an einen Ort kommen, einfach weil vielleicht dort die großen Leinwände nicht funktionieren, da muss man dann irgendwie im kleineren Format anfangen, um einfach mal anzufangen und etwas so in die Produktion zu kommen. Das ist eine Hürde, an der dann auch viele scheitern und die dann einfach sagen, okay, ich habe eigentlich nicht wirklich was tun können, weil ich bin gar nicht richtig ins Arbeiten gekommen. Hat das, wenn du sagst, dir fällt das eigentlich nicht so schwer, hat das was zu tun mit deiner, die wir vorher schon angesprochen haben, diese Selbstsicherheit, dieses Selbstvertrauen, dass was Gutes passieren wird, wenn du dein Werkzeug in die Hand nimmst?
Ja, also das mag schon so stimmen. Also früher war das definitiv anders, wie ich noch jünger war. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile, also ich habe jetzt, ich würde sagen, ich habe keine Routine entwickelt, weil das ist für mich sowieso eine Gefahr, wenn man eine Routine entwickelt. Aber ich habe, glaube ich, eine gewisse Entschlossenheit und eben, wie du sagst, Selbstsicherheit entwickelt, dass ich einfach weiß, okay, es ist ja eh immer irgendwie gut gegangen. Und man darf sich da nicht so unter Druck setzen. Aber ich habe das schon, dass man, wenn man aus der Arbeit einmal prinzipiell draußen ist, weil man zum Beispiel weniger Ausstellungen gerade hat oder so, oder irgendwelche Durststrecken, dass man sie dann wieder aufrappeln muss, also das ist sehr schwer. Mhm. Aber bei einem Symposium oder bei einer Residency, also Residence, da ist das irgendwie so ein klarer Raum irgendwie, und man weiß meistens beim Symposium, es gibt am Ende eine Ausstellung, und da hat man dann eh schon so die Motivation, dass was passiert. Ich glaube, schwieriger ist es, wenn man jetzt keine Ausstellungen hat und nur für sich so dahin werkelt im Atelier und irgendwie, und dann kommt man raus, weil man keine Deadline hat oder so. Mhm. Ich glaube, also das ist dann das Schwierigere.
Weißt du, woher diese Überzeugung kommt?
Also man muss ja schon sagen, dass ich habe ja genug Unsicherheiten. Also ich glaube, das ist ja teilweise...
Die du gut versteckt.
Ja, die ich gut verstecke, aber auch nicht. Also nein, also wenn du mit Leuten redest, die mich wirklich gut kennen, also so gut versteck ist dann auch wieder nicht. Ja. Ich stehe halt dann einfach dazu. Nein, ich weiß nicht, das ist irgendwie interessant, weil da gibt es so eine Anekdote aus meiner Kindheit, dass meine Volksschullehrerin, die hat mich schon gesehen, da war ich so 3 Jahre alt, weil mein Bruder halt in diese Volksschule gegangen ist. Mhm. Und ich war da beim Elternsprechtag einmal dabei, und dann hat meine zukünftige Volksschullehrerin hat dann zu meinen Eltern gesagt, ich weiß nicht, ob sie das Wort entschlossen oder entschieden, aber ich glaube, sie hat gesagt, das ist eine entschlossene Person. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz lustig, dass man über ein 3-jähriges Kind, das als, nämlich, also dass man nicht Kind sagt, sondern Person. Mhm. Und ich weiß nicht, das liegt, glaube ich, so ein bisschen in meiner Natur. Aber natürlich die Unsicherheiten genauso. Aber ja, also ich glaube, ja, die Entschlossenheit, also ich gehe an die Dinge schon sehr entschlossen heran, das kann man schon sagen. Mhm.
Ich meine, das ist, glaube ich, eine Charakterfrage. Das kann man, glaube ich, bei einem 3-Jährigen, also ja. das ich glaube, das kann man schon erkennen. Aber ich glaube, dieses Selbstvertrauen und die Überzeugung, die dann sich zu erhalten, also oft bleibt dieses kindliche Urvertrauen irgendwann einmal auf der Strecke. Vor allem dann, wenn man, glaube ich, so falsche Entscheidungen trifft oder falsche Wege geht. Wenn man sich's bewahrt, dann spricht das dafür, dass du die richtigen Entscheidungen getroffen hast. Ich meine, ich werde dich jetzt nicht fragen, gibt es irgendwelche Entscheidungen, die du bereust? Aber du bist.
Also genug,
ja. Du bist da, wo du bist. Ich meine, du hast. Beide deine Eltern waren Künstlerinnen. Und ich denke mir, da werden schon ein paar Entscheidungen gewesen sein, die du vielleicht. Wo du dir vielleicht gedacht hast, okay, ist das vielleicht wirklich das Richtige? Also ich meine, ich bin in einer ähnlichen Situation, ich bin auch in einen Familienbetrieb hineingewachsen. Ich stelle mir auch immer wieder die Frage, wäre ich Kunsthändler geworden, wenn nicht mein Vater schon Kunsthändler gewesen wäre? Hast du dir diese Frage für dich schon mal gestellt? Oder wann, zu welchem Zeitpunkt?
Ja, sicher. Also bei mir war es ja auch gar nicht klar, dass ich Kunst studieren will. Also das war für mich eigentlich sogar ein No-Go, weil ja beide Eltern Künstler sind, und eigentlich habe ich mir immer gedacht, also das mache ich sicher nicht, obwohl ich natürlich gern...
wann hast du dir das gedacht?
Eigentlich, also ich habe als Kind, ich habe ja, also wenn man so Kinderberufswünsche äußert, war da Künstlerin auf jeden Fall nie dabei, sondern da war, glaube ich, sogar einmal Pathologin oder irgend sowas, obwohl da war ich vielleicht maximal 10 oder Gerichtsmedizinerin. Und irgendwie, wenn man dann später dann bewusst darüber nachdenkt, was geht man für einen Weg, was will man studieren, war Kunst für mich auch kein Thema, also so mit weiß ich nicht, sagen wir mal 14 oder 13, und dann irgendwann war ich dann halt mit meinen Eltern in London, und dann war ich 15 und dann war ich im Tate Modern. Ui. Und da habe ich eben vom Anselm Kiefer diese Porträtholzschnitte gesehen, also diese, und die haben mich so fasziniert, und dann bin ich nach Hause gekommen und habe eigentlich sofort einen Holzschnitt gemacht und so einen Kopf aus irgendeinem Fichtenbrett rausgeschnitzt, da war ich noch gar nicht auf der Akademie. Ja. Und irgendwie bin ich eigentlich, kann man sagen, über den Holzschnitt eigentlich zu dem Entschluss kommen, dass ich Kunst studieren will. Mhm. Und es war für mich auch, das war jetzt kein Kalkül, aber es hat sich dann für mich eigentlich optimal ergeben, weil meine Eltern, die ja bildende Künstler sind, und mein Vater war ja in der Druckgrafikklasse auch, also der war beim Melcher, hat Radierungen immer gemacht. Und dass beide haben noch nie in ihrem Leben einen Holzschnitt gemacht. Und so habe ich zumindest innerhalb da so eine kleine Nische gehabt. Das war unbewusst, aber... Ja. Und es ist ja interessant, dass ich seit ich 15 bin, also das Konsequenteste, was ich in meinem Leben wahrscheinlich durchgezogen hat, ist diese Verbindung zum Holzschnitt. Mhm. Und der hat sich halt immer wieder ein bisschen anders formiert und entwickelt, aber es ist eigentlich ja so das Konsequenteste in meinem Leben.
Mhm. Ich meine, ich war auch einmal in der Tate Modern vor vielen, vielen Jahren und es hat mich auch sehr beeindruckt. Ich meine, es hat mich nicht so beeindruckt, dass ich dann Künstler geworden wäre, aber zumindest so, dass ich mir gedacht habe, dass ich mich in dieser Welt wohlfühle. Also für alle, die diese Tate Modern kennen, das ist ja ein enormer Bau. Es ist ein ehemaliger Fabriksbau und ich glaube, der Norman Foster hat das umgebaut. Und es ist eigentlich ein bisschen angsteinflößend, weil das ist so riesig. Ich meine, der Anselm Kiefer, der checkt das, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man es ein bisschen so mit der Angst bekommt. In der Tate Modern mit Anselm Kiefer, das ist schon viel Wucht. Du hast das, für dich hat es, also bist du da auf Augenhöhe, also bist du klein rein und auf Augenhöhe raus?
Nein, ich glaube, ich bin einfach rein und habe mir nicht so viel dabei gedacht, habe eigentlich das Gebäude ziemlich cool gefunden. Ja. Ich glaube, eine ehemalige Schiffswerft ist es.
Ja, das ist gigantisch.
Ja, und habe eigentlich von der Architektur fasziniert und der Kiefer, ehrlich gesagt, ich kann mich ja gar nicht mehr so erinnern, was sonst war. Sonst weiß ich jetzt gar nicht mehr so, was mich wirklich so fasziniert hat, aber es war natürlich vom Anselm Kiefer jetzt nicht, dass ich gesagt habe, das Werk vom Anselm Kiefer hat mich fasziniert. Ich weiß gar nicht, was von ihm sonst noch war, aber es haben mich wirklich nur diese Porträtholzschnitte interessiert. Mhm. Also ich kann gar nicht sagen, dass mich der Kiefer jetzt per se interessiert hat. Und also von der Louise Bourgeois ist nur diese Spinne natürlich, die beeindruckende, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen.
Ja, war die dort auch?
Die war dort auch, ja.
Bei dir habe ich dort auch gesehen.
Ja.
War das? Wann?
Also ich war 15, also das war... Müssen wir noch rechnen.
Ja, das wird ungefähr vor gewesen
25
sein,
Jahren.
Weil ich war dort 97.
Ja, aber das stimmt dann eh. Weil ich bin 83 geboren.
Dann waren wir im selben.
Vielleicht waren wir sogar gleichzeitig.
Ja, also die Spinne von der Louise Bourgeois hat mich beeindruckt. Auch natürlich, weil die in dieser unglaublichen Turbinenhalle.
Ja, das ist ja unglaublich.
Diese Dimension. Der Kiefer wäre mir nicht aufgefallen, aber...
Ja, na, wie gesagt, mir ist der Holzschnitt aufgefallen, okay. Also in erster Linie, sagen wir mal so. Mhm. Ich will den Kiefer jetzt da gar nicht so,
ja,
so, so erwähnen. Es geht eigentlich, ich habe Holzschnitte gesehen, Porträtholzschnitte, das reicht.
Okay, aber ich meine jetzt, ich bin ja der Meinung, oder ich weiß das aus eigener Erfahrung bei meinen beiden Kindern, die haben beide sehr gerne gezeichnet und gemalt. Jedes Kind bekommt mal einen Aquarellkasten. Also aus einem Fichtenholz dann was rausschnitzen, das ist schon eine Nummer drüber. Also ich würde jetzt gerne wissen, was sich deine Eltern in Anbetracht der Lena gedacht haben, wie sie beginnt plötzlich so in ein Fichtenholz. Haben sie sich gedacht, oh Gott, das Dirndl ist auch der Kunst verfallen?
Ich glaube, die haben sich ehrlich gesagt da gar nicht so viel dabei gedacht. Da müsste jetzt meine Mutter fragen.
Für die war das wahrscheinlich immer schon klar, oder?
Ja, also ich weiß es nicht. Also sie haben, also ich kann mich eigentlich nur erinnern, dass wie ich dann gesagt habe, dass ich auf die Kunstakademie gehen will. Und ich war halt wirklich dann so mit 16 eine ziemlich faule Schülerin, muss man ganz ehrlich sagen.
Tatsächlich.
Ja, kaum zu glauben. Einer der ersten Kommentare meiner Eltern war eigentlich so, ich soll mir das gut überlegen, weil man braucht da einen Biss und Faulheit bringt dann nicht weiter. Und wenn ich das jetzt irgendwie aus einer Laune heraus mache, dann soll ich mir lieber was anderes überlegen.
Mhm.
Und naja, und offensichtlich war es eh keine Laune, also hat es dann auch passt, sage ich jetzt einmal so. Aber es war schon so auf der Akademie, was dann auch für mich schon unterstützend war, durch die Eltern, dass ich halt auf der Akademie sehr unsicher war und natürlich diese Zweifel, was bringt das Ganze und dann auch das Berufsleben, wie kann man da überhaupt existieren als Künstlerin und da habe ich dann zu meiner Mutter halt diese Ängste, natürlich habe ich mit ihr drüber gesprochen und sie hat halt, und ich habe immer gesagt, ich brauche einen Plan B, weil wenn das mit der Kunst nichts wird, dann sollte ich gleich einen Plan B so in petto haben und meine Mutter hat mir nur angeschaut und hat gesagt, na, vergiss das sofort, weil wenn du jetzt nicht hundertprozentig an diesen Plan A glaubst, sondern jetzt schon Plan B überlegst, dann wird das sowieso nichts. Und dann, das habe ich mir dann irgendwie gehalten und ja.
Ich glaube, so einen Advice bekommt man nur selten. Also ich meine,
ja.
Super, weil die allermeisten Eltern würden sagen, schau mal, dass du was Sicheres hast, ja. Ja, dann kannst du immer noch. Aber zu gesagt zu bekommen, ja, Chuck, Plan B, volle Energie auf Plan A, es ist schon super.
Ja, auf jeden Fall. Also von dem her war ich da in dem Fall ganz gut beraten, sagen wir mal so. Aber meine Eltern haben sie ja nie gefördert, dass ich was mit Kunst mache, sondern im Gegenteil. Die haben eigentlich immer darauf gewartet, entweder kommt es von mir und wenn es von mir kommt, dann muss man aber auch nochmal Klartext sprechen, dass man dann wirklich dahinter sein muss. Mhm. Und dann, wie ich halt die Aufnahmeprüfung geschafft gehabt habe, und dann haben sie es, glaube ich, irgendwie so realisiert, dass sie das wirklich ernsthaft betreiben will und dann sind eigentlich, das hat dann schon ganz gut gepasst.
Mhm. Ich meine, wenn man dieses Haus kennt, in dem du in Frankenburg lebst, das ist jetzt groß, du hast selber gesprochen, es ist viel Platz auch rundherum. Hast du dir dann so deine Nischen, also nicht nur die Nischen im Werk, dass du gesagt hast, okay, Holzschnitt ist jetzt mal meins, da kann man niemand reinreden, aber so in diesem Haus hast du dir ein Atelier dann gesucht, eingerichtet, hast du gleich Platz gefunden oder musstest du dann erkämpfen?
Nein, also ganz im Gegenteil, den habe ich mir gar nicht erkämpfen müssen, weil ich zurückgezogen bin, das war ja, weil mein Vater sehr plötzlich leider verstorben ist und ich bin dann zu meiner Mutter gezogen, um die zu unterstützen und meine Eltern haben mich ja eigentlich immer dann unterstützt und haben dieses Nebengebäude von der Schlosserei, da war das Dach defekt und dann haben sie ein neues Dach machen müssen und in dem Zuge, also im Zuge dessen haben sie dann mehr oder weniger meine Mutter vor allem in weiser Voraussicht schon gesagt, okay, ziehen wir, weil das war eine große Halle, ziehen wir mehr oder weniger so einen Boden ein und machen wir oben mehr oder weniger diese Fenster ins Dach, damit oben auch Licht ist. Also es ist dann zweigeschossig geworden und es ist hat eigentlich keinen Zweck verfolgt, dass man jetzt irgendwie einen Nutzen für das Gebäude hat. Also es gibt da keinen Wasseranschluss nach wie vor. Aber meine Mutter hat in dem Moment schon gedacht, okay, wenn wir schon das Dach machen, dann schauen wir, dass wir vielleicht einen kleinen Atelierraum für die Lena schaffen, falls sie jemals da arbeiten will. Und dann ist halt leider Gottes relativ kurz danach mein Vater verstorben. Und dann war es halt tatsächlich so. Also das heißt, es war nie der Plan jetzt, dass ich jetzt nach Frankenburg zurückziehe. Das war wirklich nur dem geschuldet, also dem plötzlichen Tod von meinem Vater. Aber es war dann tatsächlich schon was vorhanden, also was ich nutzen können habe.
Mhm. Ja. Also du hast dann deinen eigenen Weg gefunden von dieser Initialidee des Holzschnitts, der ja nach wie vor total präsent ist in deiner Arbeit heute. War es für dich auch irgendwie denkbar, rein beim Holzschnitt zu bleiben oder wann ist dieser Wunsch gekommen, da eben auch dann in mehreren Schritten drüber zu arbeiten und mit unterschiedlichen Materialien das auch zu erweitern noch?
Ja, das hat sich eigentlich dann auf der Akademie auch ergeben, dass ich dann mehr gemalt habe, also aber auf Papier hauptsächlich, also und auch ein bisschen, also eher grafischer, es waren so Gouachen, also es war jetzt nicht so typische Malerei, sage ich jetzt einmal.
Und aber Entschuldigung, wenn ich frage, weil die Klasse der Damisch hat ja Grafik.
Genau,
Klasse.
Ja.
Aber hat der Damisch auch damals schon das forciert, zu sagen, so hey, es muss nicht unbedingt jetzt der reine Druck sein, sondern man kann auch mehr damit machen?
Weiß ich jetzt gar nicht mehr so. Also beim Damisch, wir waren ja eine sehr gemischte Klasse. Also da waren ja die unterschiedlichsten Künstlerinnen drinnen. Also reine Maler, Fotografen oder also ganz unterschiedliche Techniken, wo es die Grafikklasse war. Und ich war, glaube ich, eine der wenigen, die überhaupt Holzschnitt gemacht hat. Und ja, sicher hat der Damisch vielleicht einmal gesagt, dass man da sich was. Aber ich weiß es nicht, ich glaube, das ist also das mit dem ganzen Aufkaschieren, also dass ich dann die Drucke genommen habe und auf Leinwand aufkaschiert habe, das war schon auf der Akademie so und ich glaube, das ist daher gekommen, weil ich halt im Format immer größer geworden bin. Mhm. Und weil ich mir gedacht habe, okay, das ist ja unpraktisch, man kann das nicht mehr rahmen, das wird so schwer mit dem Glas und irgendwie, das hat sich bei mir wirklich durch den Prozess entwickelt. Also das war gar nicht so, dass man irgendwer gesagt hat oder dass ich so wirklich überlegt habe, wie kann ich das weiterentwickeln, sondern das hat sich einfach wirklich einfach Schritt für Schritt einfach so ergeben. Mhm. Und irgendwie jetzt im Nachhinein betrachtet habe ich das Gefühl, es ist halt genauso wie diesen Dualismus so in den Motiven habe mit diesen ganzen Mensch-Tier-Hybridwesen, sage ich jetzt einmal, habe ich den ja auch in der Technik. Also ich habe den Holzschnitt und habe die Malerei und das mit dem Holzschnitt, das ist halt dieses Expressionistische, die Malerei ist dieses Impressionistische und irgendwie habe ich so das Gefühl, das sind halt auch so zwei Seiten, die ich als Person habe, dass man halt mal dieses Wilde, dass man so aus dem Holz das rausschlagt und immer größer und körperlich anstrengend und man ist halt dann natürlich in diesem Widerstand des Holzes gefangen und hat da weniger Freiheiten als bei der Malerei. Aber dann, dass man dann später dann noch einmal malerisch drüber geht und das noch einmal verändert, das ist mir irgendwie, und vor allem mit der Malerei, die das ein bisschen ja, eben impressionistischer macht. Also das ist, nimmt die Härte vom Holzschnitt.
Also verbindlicher?
Ja, ich kann das gar nicht so, ja, vielleicht, ich weiß es nicht, also es kann schon sein, dass es verbindlicher ist, vielleicht in dem oder unter dem Aspekt, weil man halt so direkt mit dem Pinsel auf trage, aber...
Also ich meine, vielleicht im falschen Wortsinn, verbindlich, wenn du sprichst von dieser Stärke und der Härte auch im Holzschnitt, von dieser physischen Kraftanstrengung, dass du das dann einfach für, dass du all das, was vielleicht dann in einem zweiten Blick vielleicht auch zu extrem ist, dass du das noch einmal abschwächst oder vielleicht eine diesbezüglich verbindlichere Beziehung zu diesem Werk aufbaust. So wie, ich meine, wäre es denkbar, dass du zuerst malst und dann den Holzschnitt applizierst oder diese Arbeitsschritte irgendwie vertauscht, ich meine, kann ich mir nicht vorstellen, oder?
Ja, ich meine, es ist schon möglich, also habe ich ja wahrscheinlich schon gemacht, wenn man zum Beispiel sagt, man hat eine Leinwand und man fängt einmal an, dass man da was draufmalt und dann klebt man später dann erst den Holzschnitt drüber oder solche Sachen. Also bei mir ist ja da eigentlich relativ alles irgendwie möglich. Also ich habe da, ja, ich verfolge ja eigentlich kein konkretes Konzept in dem Sinn. Also es ist ja bei mir eher so ein emotionaler Prozess oder Herangehensweise. Also ich überlege da auch gar nicht so rational, sondern das entwickelt sich. Und wenn ich den Holzschnitt habe, den fertigen Druck und den dann aufkaschiere, habe ich oft, also es kann sein, dass ich das Gefühl habe, es ist jetzt einfach fertig und es passt, aber es kann auch sein, dass das nicht fertig ist und für mich muss das einfach, das Bild halt dann funktionieren, wie man so schön sagt, und oft lässt es mich halt noch nicht los und dann muss ich halt weiter dran arbeiten und dann kommt halt die Malerei oft noch stärker dazu, dass man oft den Holzschnitt so gar nicht mehr wiedererkennt. Aber ich kann es wirklich gar nicht so genau auf den Punkt bringen, weil es ergibt sich bei mir wirklich, also wie ich halt dann sage, okay, es ist fertig.
Da habe ich jetzt, ich meine, man muss da anmerken, also du machst ja auch deine Holzschnitte sind ja jetzt nicht so das sind ja keine klassischen Holzschnitte in diesem Arbeitsprozess, sondern du arbeitest ja mit sehr groben Holzpfosten und Holzstücken, wo du ja das quasi. Also du arbeitest ja nicht mit einer Presse, oder?
Nein, also ich druck das alles mit der Hand.
Genau. Also das ist schon einmal außergewöhnlich. Dadurch bekommt es natürlich für mich auch schon einmal so einen, also für mich ist ein Druckprozess mit einer Presse immer so eine Barriere. Ja, weil da kommt etwas Technisches dazu, aber in dem Moment, wo du es mit der Hand machst, wird das ja, ich sage jetzt mal schon, hat das irgendwie so einen intuitiveren Zugang. Hast du mit Pressen auch gearbeitet? Ist das etwas, was dich auch, also so, oder Siebdruck oder sowas ganz Technisches oder brauchst du dieses Hands-on?
Ja, also ich habe Siebdruck habe ich auf der Akademie mal ausprobiert, aber das irgendwie hat mir das eigentlich gar nicht so Spaß gemacht. Ja,
dachte ich mir.
Ja, die Technik. Aber was ich schon gern mag, ist Radierung. Und da habe ich auch zu Hause ja in Oberösterreich die Möglichkeit, weil da hat ja mein Großvater meinen Eltern in den 70er Jahren eine elektrische Druckpresse gebaut. Weil der war ja Landmaschinenschlosser und das ist natürlich ideal. Und das mit der Kupferplatten arbeiten, das mag ich schon gern. Also diesen ganzen Ätzprozess und das Reinritzen und so. Und dann aber auch das Drucken, das ist irgendwie schön. Das erinnert mich an meine Kindheit, weil mein Vater viel gedruckt hat und ich bin als kleines Kind daneben gesessen. Und ich habe auch Lithografie gemacht, aber das habe ich halt in Leipzig gemacht, wirklich in einer Lithografie-Werkstatt mit einem Profi. Ich habe die Steine halt selber quasi da angefertigt oder diese Sachen halt, die Motive drauf zeichnet. Aber er hat es mir dann gedruckt, also mit der Presse. Aber Lithografie mag ich auch gern. Also es ist wieder anders. Also.
Wenn du mit der Hand druckst vom Holz, dann sind das ja eigentlich Monotypien. Oder machst du mehr Abzüge von einem Motiv dann?
Ja, ich mache schon mehr Abzüge, aber nicht in der klassischen Form, dass das dann eine Auflage ist. Ja. Also es kann sein, dass ich einen großen Druckstock habe, wo eine Figur drauf ist, natürlich mit Körper, Gesicht und, weiß ich nicht, Umgebung. Und dann kann es sein, dass ich vielleicht nur das Gesicht, vielleicht ein paar Mal druck oder nur einen Teil ein paar Mal druck und den aber wieder mit anderen Holzschnitten kombiniere. Also es ist halt wie so ein bisschen ein collagenartiges Arbeiten.
Jetzt steht auch, glaube ich, irgendwo habe ich jetzt gelesen, Lena Göbel, Malerin und Holzschneiderin. Bist du jetzt Malerin oder bist du Holzschneiderin?
Ja, also das kann ich wirklich, also das sollen die anderen beurteilen. Also das, ja, ich finde ja das Wort Holzschneiderin schon mal ziemlich witzig.
Ist schön, ne? Ich finde es schön.
Ja, also ich kann das eben nicht sagen. Ich glaube, bei mir ist das, ich kann ja das gar nicht so zuordnen. Also dadurch, dass auch die Druckstöcke jetzt schon so überdimensioniert sind, ist das ja auch schon fast was Skulpturales. Mhm. Also es ist ja eine Kombination aus so vielen Dingen.
Bildhauerin fehlt eigentlich noch.
Ja, vielleicht, ja. Ich weiß es nicht. Also ich kann das nicht, also wie gesagt, also die Bezeichnungen geben einen eh die anderen. Also ich selber, wenn man mich fragt, dann sage ich, ich bin bildende Künstlerin und dann muss man halt erklären, was man so macht, aber ich sage jetzt nicht, ich bin Malerin, ich bin Holzschneiderin, ich bin Bildhauerin. Ich habe da irgendwie, also ich habe da auch selber keine Definition dafür.
Nein, aber ich finde das extrem spannend, weil für mich ist die, also ich habe gestern erst mit dem Florian Steininger gesprochen über das Werk seines Vaters, von Erich Steininger, ein Holzschnitt. Und wir sind eigentlich darauf gekommen, dass der Holzschnitt nichts ist für Feiglinge. Weil es ist ein Gebiet, das immer im Schatten steht, der Malerei. Ja. Grundsätzlich arbeiten auf Papier, haben immer so ein bisschen wir werden immer so ein bisschen klein gehalten, meiner Meinung nach vollkommen zu Unrecht. Und du ja immer in dem, du siehst das Ergebnis deines Tuns immer erst nach dem Drucken. So, und wenn du gerade beim Holzschnitt etwas wegschneidest, es ist dann halt weg. Ja? Es ist nicht so wie bei der Radierung, wo du wieder was auspolieren kannst. Also du musst schon mit einem hohen Maß an Überzeugung und Selbstsicherheit an das rangehen. Ja? Ich verstehe das, wenn so ein 60-jähriger, 70-jähriger Mensch so nach einem langen, erfüllten Arbeitsleben diese Erfahrung hat, aber so für eine junge Künstlerin oder einen jungen Künstler, sich an dieses Medium zu machen, das erfordert meiner Meinung nach viel Mut. So, und dann aber auch braucht eine, also da muss man sich drauf einlassen, nicht? Und ich denke mir, man ist dann entweder in dem einen gut oder in dem anderen gut. Ja? Aber in deinem Fall ist es wirklich gefühlt total gleichberechtigt schwingen diese, sowohl der Holzschnitt, also die Drucktechnik als auch die Malerei, dann war dir das bewusst, dass du da irgendwie beiden Medien gleich viel Aufmerksamkeit widmest oder deswegen die Frage, ob du dich eher als, wo fühlst du dich wohler oder ist es wirklich total symbiotisch?
Naja, es ist so, dass man kann ja gar nicht, also irgendwie mit der Malerei und mit dem Holzschnitt, vielleicht bin ich einfach, also gar keine Malerin und gar keine Holzschneiderin, sondern vielleicht funktioniert es ja nur in der Kombination. Ich habe keine Ahnung. Also reine Malerei, also ich kann es ja gar nicht sagen. Also ich habe oft das Gefühl, dass mich reine Malerei oder reiner Holzschnitt oft gar nicht so interessiert. Also ich weiß es nicht. Also ich kann eigentlich nur sagen, ich glaube, man ist eigentlich eh nur in dem gut, was einen halt wirklich interessiert und was man sich nicht auferlegt, was man nicht auferlegt bekommt. Und deshalb, ich kann wirklich nicht sagen, ob ich da besser, da schlechter bin oder was, aber das, ich glaube halt, dass das, was ich jetzt mache, dass das halbwegs okay ist oder ganz gut ist. Aber wie gesagt, also ich kann das nicht bezeichnen. Es ist halt wirklich, für mich ist es eine authentische Arbeit, das bin total ich, was ich da mache. Aber es ist schwierig zum Definieren wahrscheinlich.
Aber ja, auf mich macht es diesen Eindruck. Und du hast es vorher schon angesprochen, dieses Hybride, das ja auch sich in deiner Motivik widerspiegelt. Also vielleicht bist du einfach so, vielleicht gibt es halt dich nur uneindeutig.
Ja, also das kann leicht sein, weil wenn die Arbeit authentisch ist und meine ganze Arbeit, also diese Mischwesen, die ich ja anfertige, sage ich jetzt einmal, die sind ja auch absolut undeutig. Also man kann dann nicht sagen, welches Tier ist es oder dass man sagt, es ist eine Mischung oder eine Chimäre aus dem und dem Tier oder es ist ja bei mir, also ich habe das Gefühl, das Undeutige ist bei mir überhaupt in der Arbeit sehr präsent.
Geheimnisvoll dann.
Ja, weil also das ist mir, oder ja, das ist irgendwie schon mir ein Anliegen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie bei euch jetzt, ich mache eine Ausstellung, wo ich mich wieder mehr diesen Mischwesen widme, was ich bei den letzten beiden Ausstellungen oder den letzten Ausstellungen jetzt nicht so extrem gehabt habe. Da bin ich ein bisschen mehr in dieses Architektonische, Technische gegangen. Und wenn ich mir das jetzt so denke, es geht mir jetzt wieder mehr um diesen Mensch-Tier-Bezug, dann geht es mir eigentlich darum, dass dass das Ganze Ästhetik hat, einen Ausdruck hat, eine gewisse Stimmung hat. Aber mir geht es jetzt nicht so um dieses Plakative. Also, weil dass ich jetzt sage, okay, Ausstellung, Thema Mischwesen und jetzt mache ich einfach ganz plakativ Mensch-Tier-Mischwesen, die eindeutig erkennbar sind, sondern mir geht es dann schon immer darum, dass dieses jede einzelne Bild einen eigenen Ausdruck, eine eigene Seele hat und eigentlich so und eben sehr eindeutig ist, dass man halt, dass sich der Betrachter oder die Betrachterin in dem Fall schon auch noch ein bisschen damit beschäftigen sollte. Mhm. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen überheblich gesagt, aber ich will ja nichts erklären. Ja. Also,
da finde ich schön, dass du das sagst, weil ich habe auch kaum Erklärungen gefunden, bis auf diese paar Sätze auf deiner Webseite, wo es dann irgendwie schlüssig ist, wo du ja auch darüber sprichst. Jetzt geht es, wie du gesagt hast, wieder mehr in die Tierwelt. Unsere Ausstellung heißt Bestia Silvestris. Ja? Ich bin total begeistert von diesem Titel. Ja? Ja, cool, klingt nämlich irgendwie, und da auch, also die Bestie ist ja etwas, also wir geben, also der, also wir verleihen den Namen Bestie eher an eher so Unheilbringendes, ist was Gefährliches. Das siehst du ja wahrscheinlich anders, oder? Für dich ist ja die Bestie jetzt nichts Gefährliches.
Also wenn man es jetzt unter diesem vom Lateinischen her ableitet, ist ja Bestia nichts anderes als das Tier. Mhm. Und Bestia Silvestris ist das wilde Tier oder in Silvestris steckt ja Silva, der Wald drinnen. Mhm. Deshalb war es mir irgendwie wichtig, weil ich mir gedacht habe, das ist auch so diese tierische Umgebung. So hat man auch die Natur in dem Titel drinnen. Und ich habe das Gefühl, das Wort Bestie hat diesen negativen Charakter eigentlich nur durch den Menschen bekommen. Also nicht durch den Charakter vom Tier oder durch und in dieser Ausstellung, also es gibt dann ja vielleicht Sachen, wo mehr der Mensch, also es gibt eine Arbeit, die heißt Jagdszenen aus Niederbayern, die ist schon älter, aber ich glaube, ihr werdet sie auch zeigen, diese größere. Und eigentlich habe ich mich da auseinandergesetzt mit Mensch, Jagd, Wilderei. Und ich habe die dann nachher den Titel gegeben, Jagdszenen aus Niederbayern. Das ist ein Film, ich weiß jetzt nicht den Regisseur, aber der ist, glaube ich, von 1969. Mhm. Und da geht's, also spielt er eben in Niederbayern, in einem kleinen Dorf, angeblich, aber ich kann das jetzt nicht behaupten, der Lieblingsfilm von Michael Haneke, deshalb bin ich auf ihn aufmerksam worden. Und da geht's aber eigentlich um eine Menschenjagd. Mhm. Und wo quasi ein junger Mann, der in die Stadt reist, wieder zurückkommt und keiner weiß, was er eigentlich gemacht hat, oder ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, ist schon lange, aber es geht halt darum, glaube ich, dass er homosexuell ist und er wird dann in dem Ort total also gejagt und verfolgt. Und das hat mich natürlich auch bewegt und irgendwie ist mir ein Anliegen, dass diese Arbeit jetzt, obwohl die, ich weiß jetzt gar nicht auswendig von wann die ist, aber die ist schon einige Jahre alt, in der Ausstellung drinnen ist, weil für mich das dann irgendwie so ein bisschen, das ist eigentlich die einzige Arbeit, wo der Mensch am deutlichsten erkennbar ist in den Mischwesen. Und irgendwie ist mir das ein Anliegen, weil das irgendwie zeigt, dass da die Bestie Mensch halt irgendwie klar sichtbar wird. Also durch diesen Titel Jagdszenen aus Niederbayern in Bezug auf diesen Film. Und dass man halt sich wirklich einmal so ein bisschen die Frage stellt, dass eigentlich das Tier halt, also dass man das ja überhaupt nicht als boshaft oder bösartig beurteilen kann, sondern dass halt eigentlich das Grauenvolle oder dieses Bestialische, sage ich jetzt einmal, eigentlich ja nur durch einen Menschen in Erscheinung tritt.
Also ich bin ja sehr gespannt. Also am 2. Oktober haben wir die Vernissage. Es wird der Florian Steininger sprechen, der dein Werk gut kennt. Ihr habt ja, glaube ich, auch 2021 gab es eine Ausstellung mit deinen Werken und mit den Werken vom Erich Steininger im Waldviertel. Wie wichtig ist dir diese Einordnung deines Werkes in so einen Kanon, in etwas, was schon da war?
Weiß ich nicht. Also es ist immer schwierig, dass man das selbst jetzt so irgendwie, wie man das aus der eigenen Perspektive wahrnimmt. Also ich glaube, das, weil du vorher gefragt hast, ob man sowas plant. Also ich glaube, das Einzige, was man planen kann, ist vielleicht, dass man sagt, man entwickelt eben eine individuelle, authentische Bildsprache. Also das plant man nicht, das kann man sich ja eh nur vornehmen oder einen Wert drauflegen. Und also ich habe das auf jeden Fall nicht geplant, wie auf der Akademie war, dass ich sage, ich mache jetzt Holzschnitt und ich mache aus dem Holzschnitt ganz was Neues und ich kombiniere das mit Malerei, sondern es eben, wie gesagt, das hat sich entwickelt. Aber ich glaube, dass der Gunter Damisch insofern da ein sehr guter Professor war, weil wir waren ja sehr unterschiedlich in der Klasse. Also ich glaube, anders wie beim Melcher zum Beispiel, da waren reine Druckgrafikerinnen. Mhm. Und auf jeden Fall, beim Damisch war es eher so, dass der hat halt einfach die Leute aufgenommen, die ihm taugt haben. Und ob die jetzt Druckgrafik gemacht haben oder nicht, das war eigentlich egal. Und ich habe das Gefühl, dass er hat uns, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Künstler oder Künstlerinnen aus der Damisch-Klasse, also die ich halt auch so kenne, sehr vielseitig arbeiten, also sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass das eine große Qualität von ihm war als Professor, dass er hat irgendwie so den Kern von jedem einzelnen Studenten oder Studentin irgendwie erkannt und gesehen und hat dann irgendwie einen diese Freiheit überlassen, dass man seinen eigenen Weg entwickeln kann. Mhm. Also er hat dann in nichts gedrängt, es sind nicht lauter kleine Damische rauskommen, irgendwelche Epigonen, sondern ich habe das Gefühl gehabt, er hat jetzt ja nicht so viel gesagt oder so, aber es war trotzdem, man hat einfach das Gefühl gehabt, er will, dass sich jeder halt individuell selbst authentisch entwickelt. Mhm. Und irgendwie ist das ja in vielen Fällen eigentlich aufgegangen.
Mhm. Also ein guter Lehrer, der so diese persönliche Entfaltung irgendwie fördert.
Ja, ich finde schon, und der hat uns halt auch nicht reingeredet. Also
aber es braucht natürlich dann auch viel Kraft. Weil manche haben nicht die Kraft und die entwickeln sich dann halt in eine Richtung, die wo sie sich denken, okay, da bin ich dann marktkompatibel. Du hast dich in eine Richtung entwickelt, wo du sagst, okay, der Markt muss Göbel-kompatibel sein.
Stimmt, der Markt muss sich total nach mir richten.
Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, also die Grundvoraussetzung hast du, weil du halt einfach ziemlich kompromisslos an die Sachen rangehst. Und ich weiß ja, wenn also man braucht bei dir nicht anklopfen und sagen, man hätte gern ein bisschen was so in die Richtung oder in die Richtung. Also wenn man Lena Göbel bestellt oder will, dann bekommt man zu 100% Lena Göbel. Und ich glaube, das ist einfach eine Stärke, auf die man sich verlassen kann. Das ist auch etwas, worauf ich mich jetzt verlasse. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon einige Arbeiten der Ausstellung gesehen, aber auch noch nicht alle. Und es ist dann immer toll, wenn man sie dann, wenn ich sie dann sehe hier in der Galerie. Wie gesagt, am 2. Oktober sperren wir auf und bis 8. November werden die Bilder hier zu sehen sein. Ich bin sehr dankbar, also für die Möglichkeit. Also ich glaube, das ist, ich freue mich sehr auf die Ausstellung. Du hast ja sonst auch Partnerinnen, mit denen du lange schon zusammenarbeitest, die ja offensichtlich auch diese Kraft in deiner Malerei sehen und erkennen. Das ist eine Galerie in Gmunden, die Galerie 422, die Gundi Lössl. Ist das etwas, was brauchst du stabile Partnerschaften? Brauchst du Galerie? Ich meine, ich habe das so das Gefühl, du bist eh auf dem Weg und du suchst dir die Partner, die du brauchst. Aber wie ist das mit der Galerie in Gmunden?
Ja, bei der Galerie 422 bin ich ja eigentlich schon seit, glaube ich, die vertritt mich schon seit 2007. Mhm. Also die hat ja eigentlich mein Wachstum, sage ich jetzt einmal, miterlebt. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass das sehr symbiotisch ist und ich bin sehr dankbar vor allem, dass mir die Gundi Lössl in so jungen Jahren, also in meinen jungen Jahren, schon so eine Chance mehr oder weniger eingeräumt hat. Und ja, also ich muss sagen, das Verhältnis zur Galerie 422 und nicht nur zur Gundi Lössl, sondern auch zur Marlene Böck ist wirklich, ich muss sagen, es ist sehr familiär und sehr freundschaftlich und auf Augenhöhe und ich muss sagen, also ich bin da wirklich, also die Zusammenarbeit, also ist eigentlich ideal und jetzt habe ich ja, ist ja eine Galeristin aus Berlin auf mich aufmerksam geworden und man kann sich ja als Künstlerin nicht einfach wo bewerben bei einer Galerie, sondern man muss eh noch hoffen, dass
ginge
man...
schon, oder?
Ja, dann weiß ich nicht, kriegt man gleich einen Arschtritt wahrscheinlich so. Nein, aber da ist jetzt zum Beispiel auch interessant, das ist die Galerie PSM, oder heißt nur PSM in Berlin, und die Sabine Schmidt, die mich da entdeckt hat über diese Bad Gastein-Geschichte über Instagram, die mich da in die Uckermark geholt hat. Es ist interessant, dass die, also wir sind halt auch so total auf einer Wellenlänge. Also es ist halt auch sofort so sehr freundschaftlich gewesen, das Verhältnis. Und ich glaube, mir ist das einfach schon wichtig, dass wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, dass das halt einfach harmonisch ist und dass das funktioniert und dass das nicht irgendwie ständig mit irgendwelchen Befindlichkeiten und da gibt es ein Problem und sondern es ist irgendwie, also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, habe ich das Gefühl, das ist wirklich sehr entspannt und lustig und irgendwie, ja, ohne dass man sie jetzt, also ohne so einen Hickhack oder Eifersüchteleien, was es ja auch oft gibt da in der Szene. Und da bin ich eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Und mir ist es auch wichtiger, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die mir sympathisch sind und wo das alles funktioniert, als dass ich jetzt in so einer Top-Galerie mit irgendeinem Top-Namen bin, wo ich dann als kleine Künstlerin wahrscheinlich nur eine Nummer bin und vielleicht mit dem Galeristen oder der Galeristin gar nicht so ein gutes Verhältnis habe. Und so ist mir das irgendwie, also weil dann würde es mir wahrscheinlich gar keinen Spaß mehr machen, weil die Kunst macht dann eh schon oft genug gar keinen Spaß. Aber wenn man dann auch noch, also dann ist zumindest cool, wenn man dann irgendwie mit Leuten zusammenarbeitet, die dann halt einfach sympathisch sind.
Naja gut, das ist, glaube ich, nachvollziehbar, dieser Wunsch. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass wenn man halt in den Ligen aufsteigen möchte und irgendwann, also in der Champions League, ja, da weht dann halt ein sehr rauer Wind. Ja, und oft kommt dann dieses Persönliche und Sympathische dann zu kurz, hat einfach dann keinen Platz mehr. Das ist dann halt knallhartes Business. Ja. Aber ich meine, es liegt ja noch ein relativ langer Weg vor dir, nicht? Also die Solo-Show bei Pace in New York, das kann ja noch ein paar Jahre warten.
Ja, vielleicht dann erst nach meinem Tod wahrscheinlich. Ja, es werde ich wahrscheinlich alles nicht mehr miterleben.
Ja, oder zumindest, wenn du dann halt irgendwie, ich glaube, deine Stärke liegt in dieser Authentizität, in deiner Arbeit im Atelier, dass man sich auf dich verlassen kann, dass dein Werk konsistent und nachvollziehbar ist. Also das sind lauter Dinge, die für den Markt gut sind. Und ich glaube, du suchst dir dann einfach die Menschen aus, mit denen, wo es einfach funktioniert, wo es einfach an der menschlichen Ebene auch passt. Und wenn da jemand blöd kommt, wirst du ihm eh das Gefühl vermitteln, lass mich auch gelernt. Hä? Also ich glaube, darauf kann man sich auch verlassen.
Ja, also ich meine, jetzt so ganz, also ich meine, ich bin ja schon umgänglich, muss ich auch sagen. Also wenn man das jetzt natürlich...
Für eine Ausruckerin.
Also nicht, jetzt kommt das ans Tageslicht. Nein, also ich meine, ich bin ja, also weil du zuerst gesagt hast, wenn man Lena Göbel bestellt, bekommt man Lena Göbel. Also das ist schon richtig, es ist immer authentisch. Aber ich lasse zum Beispiel, jetzt bei unserer Zusammenarbeit hat der Herbert ja auch gesagt, er würde sich so ein bisschen so diese Mischwesenköpfe wieder mehr wünschen und so. Und ich bin ja natürlich deshalb schon auf dieses Thema wieder angesprungen mit diesen Mischwesen, weil der Herbert so ein bisschen suggeriert hat, dass ihm das irgendwie taugen wird. Also ich lasse da schon mit mir reden, aber natürlich kommt dann wieder meine eigene Sache raus.
Wenn das jetzt gar nicht reingepasst hätte, dann hättest du es auch gesagt.
Ja, ja.
Aber ich meine, du bist eine hervorragende Malerin und Holzschneiderin, aber ja auch schlau. Ja? Und ich glaube, das gehört auch dazu, ja? dass man einfach diese möglichen Wege dann einfach analysiert und dann einfach losmarschiert. Ja? Und zurückschauen bringt meistens nichts. Und manchmal sind ja auch Entscheidungen dabei, die vielleicht weniger gut sind. Aber damit muss man, das ist ja auch eine Lebensrealität, nicht? Aber wenn am Ende des Jahres mehr gute Entscheidungen als schlechte waren, dann muss man auch zufrieden sein, ne?
Ja, auf jeden Fall. Nein, ich bin da mittlerweile nicht mehr so streng mit mir selber. Also ich bin da eigentlich mir gegenüber relativ versöhnlich. Also wenn man schon so viel schlechte Entscheidungen getroffen hat, dann muss man irgendwann einmal sagen, so, ist eh wurscht.
Ja, versöhnlich. Das wären eigentlich schon schöne Abschlussworte, dass du versöhnlich bist, weil ich habe dich kennengelernt als, verstehe mich nicht falsch, also wild gewachsen, unbeugsam, konsequent. Ich versuche jetzt lauter so Eigenschaften zu finden, die man so oder so, weil du bist auf keinen Fall jemand für mich, der sich verbiegt. Und ich bin sehr gespannt, woraus worauf das hinausläuft. Weil, ich meine, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, vielleicht das eine oder andere Jahr. Ich bin sehr gespannt, wie du dann bist in 10 Jahren. Ich hoffe, ich werde es herausfinden. Bin gespannt darauf, wie du bist in 20 Jahren. Auch das hoffe ich, werde ich herausfinden. Also ich hoffe auf eine gute Zukunft für dich als im Atelier, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Und ich freue mich jetzt einmal auf die Ausstellung, die im Oktober 2024 bei uns in der Akademiestraße, sei jetzt auch noch gesagt, zu sehen sein wird. Die genaue Anzahl der Bilder, das wissen wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Also
irgendwie schon, aber auch nicht so. Also ich sehe es vor Augen, aber ich habe es noch nicht gezählt.
Ja. Also so wie wir ja auch in dieses jetzt Gespräch hineingegangen sind, nur zur Erklärung, vor mir liegen 3 Zettel und du bist meine Zeugin, habe ich einmal auf diese Zettel geschaut.
Na, kein einziges Mal.
So gut wie nicht. Aber
auf den Zetteln steht da kaum was drauf. Also. Es ist eigentlich.
Naja, da steht, also der Anton Feistauer-Preis steht zum Beispiel drauf.
Achso, den haben wir noch gar nicht erwähnt.
Weil ich den Anton Feistauer so liebe, nicht? Und natürlich stelle ich mir die Frage nach dem Titel, aber wenn man dich kennenlernt, dann stellt man sich viele Fragen nicht. Ja, genauso wie wenn ich vor deinen Bildern stehe, das ist jetzt toll, jetzt haben wir eigentlich schon Schlussworte gesagt.
Ja, und jetzt sind wir wieder beim völlig neuen Thema.
Wenn ich vor deinen Bildern stehe, dann habe ich keine Fragen. Es sind für mich alle Fragen geklärt und das ist für mich ein gutes Zeichen. Es macht mich auf eine Art, irgendwie holt es mich ab, es ist hart und es ist so. Ja, für mich ist das total Lena Göbel und ich mag deine Bilder und ich fühle mich wohl in der Gegenwart deiner Bilder und in deiner Gegenwart und deswegen fand ich das Gespräch super und jetzt werden wir aufs Knöpfchen drücken, jetzt werden wir noch ein Foto machen für die Folgenbeschreibung und ich danke dir fürs Gespräch, Lena.
Ja, lieber Alexander, ich danke dir auch sehr herzlich und an dem Punkt auch nochmal, also ich bin auch sehr glücklich und dankbar über die Gelegenheit, dass ich da ausstellen darf und ich freue mich auch schon sehr und ja, wie gesagt, also es war wirklich ein sehr nettes Gespräch.
Mhm. Dankeschön. Ja, so ein Resümee zu ziehen ist natürlich immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn man auch draufkommt, was man vielleicht hätte noch, wo man vielleicht hätte noch tiefer schürfen können. Für mich einmal mehr erhellend auch zu sehen, dass das die Lena hier einfach gerade aufs Leben zumarschiert, jetzt nicht den großen Bogen spannt in die Zukunft, sondern einfach voll Selbstvertrauen im Hier und Jetzt arbeitet und schafft. Und ich glaube, dass die Bilder auch, die in unserer Ausstellung zu sehen sind, das sehr schön zeigen. Ja, ich danke auf jeden Fall natürlich ihr für das Gespräch. Ich danke aber auch der Fabienne Lubczyk für die Redaktion und den Schnitt der Folge und Matthias Jakisic für die Produktion und die Technik. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Ich bin gespannt, was der Herbst noch so zu bieten hat.